Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir zur letzten Predigt des Jahres. Ich habe es ja eben schon im Gebet angedeutet, ein Jahr, das sehr ereignisreich war. Wie schnell sind wir vom Alten ins Neue hier rüber gehuscht? Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder noch im Kopf habt, als wir hier dieses Gruppenfoto gemacht haben und der Boden noch nicht mal drin war und wir schon den ersten Gottesdienst gefeiert haben. Also es war wirklich sehr viel los und letztes Jahr stand das Motto so oben drüber: Gemeinde lebt vom Mitgestalten, Gemeinde mitgestalten im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde, wir konnten es erleben, ich habe das erlebt, dass viele von euch sich eingebracht haben. Es waren, es waren intensive Zeiten und viele, viele Arbeitseinsätze. Irgendwann war die Luft auch mal raus und trotzdem sind wir hier und das ist echt immer wieder ein Wunder. Wir haben es letztens beim Gebetsabend nochmal so festgestellt, wie Gott uns eigentlich geführt hat und wie er das möglich gemacht hat. Und genau, wir haben dann festgestellt, 2020 liegt jetzt vor uns und da wurde von verschiedenen aus der Gemeinde, von euch, von uns irgendwie dieser Wunsch aufs Herz gelegt, wir wollen jetzt investieren auch in Beziehungen untereinander. Klar, hier kommen viele neue Leute rein, irgendwie ist alles neu, dem einen fällt das leichter, dem anderen fällt das ein bisschen schwerer anzukommen und wir haben ja gesagt, ey, wir sind ein Forum, wir sind ein Christusforum deshalb, weil wir uns wünschen, dass man miteinander in Beziehung tritt, dass man in Kontakt kommt, dass man Glauben und Leben teilt. Und Glauben und Leben teilen bedeutet, sich persönlich kennenzulernen und nicht nur nebeneinander zu sitzen. Und wir haben einen Vers dazu herausgesucht, der tatsächlich das Jahresmotto so beinhaltet und uns auch über die nächste Zeit begleiten wird, über das Jahr. Und der kommt aus 1. Thessalonicher 2, Vers 8. Und den möchte ich am Anfang stellen und der wird euch noch häufiger begegnen in diesem Jahr. Da schreibt Paulus an die Thessalonicher: So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Also Paulus hat genau das getan. Evangelium weitergegeben, Gottes frohe Botschaft, aber er hat mit seinem Leben das weitergegeben. Und uns wird das beschäftigen in dem nächsten Jahr, was das bedeutet und wie das überhaupt geht. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber in unsere Welt passt das eigentlich nicht. In unserer Gesellschaft gibt es einen Megatrend. Das Zukunftsinstitut hat so 12 Megatrends herausgearbeitet oder geforscht, die so in der ganzen westlichen Welt und teilweise auch global vorherrschen. Und einer davon ist Individualismus. Und mittlerweile sind die Forscher der Meinung, dass der Individualismus auf seinem Peak, also auf seinem Höhepunkt angekommen ist. Individualismus bedeutet, wenn dein Papa Bäcker war, wirst du nicht auch unbedingt Bäcker. Früher war das aber so, ja. Das ist also eigentlich nicht vieles vorgegeben war. Heute ist die Wahlfreiheit in allen Punkten gegeben. Das heißt, du wählst, was du arbeiten möchtest, wen du liebst, du wählst, in welches Land du ziehst, du wählst, wohin du reist, diese Mobilität kommt hinzu und du wählst auch deine Religion. Also es ist überall in diesen Bereichen eine individualistische Kultur geworden, wo jeder sagt, ich wähle das, was ich machen möchte. Ich wähle auch das, was ich glauben möchte. Und das führt dazu, dass man auch wählt, wie sehr viel man preisgibt oder nicht, dass es sehr viel darum geht, wie geht es mir als erstes. Also habe ich meine Karriere gut gestartet? Habe ich mein Haus gebaut? Läuft alles in meinem Leben, wie ich es möchte? Bin ich gesund? Bin ich fit? Es geht immer mehr darum, Wie geht es mir als erstes? Ja, also erstmal muss alles laufen in meinem Leben. Und das widerspricht eigentlich ein Stück weit dem Verständnis, was die Bibel uns über Gemeinde weitergibt. Von der ersten Gemeinde heißt es nämlich, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Ich weiß nicht, was das erste Gefühl ist, wenn du diesen Vers aus Apostelgeschichte 4, Vers 32 liest. Ich denke mir immer, das klingt so nach Kommunismus. Haben wir nicht so super Erfahrungen mitgemacht, auch immer noch nicht, auf der ganzen Welt nicht. Wie ist das zu verstehen? Ich glaube nicht, es ist hier einfach eine Beschreibung. Es ist keine Aufforderung, dass wir jetzt alle an die Ältesten das Geld niederlegen müssen und so. Müsst ihr also nicht machen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht aber darum, dass sie es einfach gemacht haben. Es war also ein großes Ansinnen, eine große Motivation zu sehen, was der andere braucht und nicht, was ich nur brauche in meinem Leben. Und dieses Ansinnen, natürlich müssen wir auch dann weiter in Kapitel 6, wenn wir dann lesen, merken wir auch, es war da auch viel Egoismus in der Gemeinde. Es wird hier nicht alles blumig dargestellt. Dann fing man auch an, Leute zu übersehen, andere zu übervorteilen. Es waren also auch Probleme vorhanden in der Gemeinde. Aber dieses Herz und diese Seele galt der Gemeinschaft, galt den anderen in der Gemeinde. Also nicht nur geht es mir gut, habe ich hier einen guten Gottesdienst, komme ich hierher, ist alles so, dass es mir gut gefällt, das ist also, dass ich was mitnehme und so, sondern der Gedanke ist, was brauchen die anderen und nicht, was brauche ich. Und ich merke, in einer individualisierten Welt bin ich davon nicht befreit, auch so herzukommen in Gemeinde und auch häufig so zu denken, dass es ganz viel um mich geht. Und das Problem ist, es rutscht auch sehr stark in das religiöse Verständnis unserer Zeit hinein. Jeder macht sich so sein Glaubensmoody aus irgendwie ein bisschen Tradition, ein bisschen das, was man im Fernsehen sieht, das, was man in der Wissenschaft so liest oder so. Und dann wird da wird das verrührt und dann ist das mein Glaube. Und mein Glaube, liebe Leute, ist Privatsache. Das höre ich immer wieder. Mein Glaube ist Privatsache. Das ist Privatsache. Aber die Bibel sagt, das ist nicht Privatsache. Glauben kannst du und weiterkommen im Glauben, vor allem kannst du, wenn du andere hast, die dir auch reinreden dürfen ins Glaubensleben, wo du ins Glaubensleben, wo du dich korrigieren kannst, wo du dich ermutigen kannst. Die Bibel lehrt ein Prinzip schon im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel in Sprüche 27, Vers 17 steht das geschrieben: Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Das zieht sich durch die Bibel, dass Glaube keine Privatsache ist. Dass wir nur wachsen, wenn wir einander haben. Und wenn wir das auch zulassen, Glauben und Leben ein Stück weit zu teilen. Das Problem ist, dass dieses Bild von Kirche und Religion dazu geführt hat, dass man meines Erachtens, weil man auch diese großen Kirchgebäude gebaut hat, irgendwie so verstanden hat, dass Gemeinde bedeutet, ich gehe zu etwas hin, setze mich dahin, behalte meinen Mantel an, weil es so kalt ist in der Kirche und dann höre ich mir was an und dann gehe ich nach Hause und dann gucke ich mal, was ich damit mache oder nicht. Ja? Und ich sage allen herzlich Hallo und bin ganz freundlich, aber das war's. Aber Gemeinde war in der ersten Gemeinde was völlig anderes. Es war ein ganz enges gemeinsames Leben eigentlich. Wenn ihr also Apostelgeschichte 4 lest oder auch schon vorher Apostelgeschichte 2, werdet ihr erleben, was für eine Art das ist. Gemeinde hat zuerst gar nicht auf ein Gebäude geschaut. Also das war gar nicht so. Man hat sich im Tempel getroffen, das war dieser öffentliche Treffpunkt, wo sowieso religiöses Gebet zu gewissen Zeiten ganz normal dran war. Dort hat man sich also dann getroffen, auch als Christen. Und dann ist man in den Häusern gewesen, in den privaten Häusern. Ja, was war das für ein Aufwand, wenn da 20, 30, 40 immer mehr Leute plötzlich in einem Haus sind? Nachher waren es noch ein paar mehr Gläubige, könnt ihr mal nachlesen. Was war das für ein Aufwand, dass die Leute zu Hause waren? Aber das war viel intimer, das war authentischer. Was ich damit meine ist, das war nichts Oberflächliches, wo man sagt, hallo, herzlich willkommen und das war's, sondern es war was viel Tieferes. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir uns vorgenommen, auch nochmal in dem Jahr 2020 persönliche Beziehungen zu stärken. Weil so funktioniert Glaubensleben in der Bibel, miteinander als Christen zu wachsen und Schritte zu gehen. Und ich muss sagen, als ich früher in Gemeinde aufgewachsen bin, war das leider für mich auch relativ anonym. Ich habe mich auch sehr anonym gehalten. Ich habe immer schön allen Hallo gesagt. Hallo Schwester so und so, hallo Bruder so und so oder Onkel, das hat man damals noch gesagt, ja. Also es waren alle nett zueinander, Grüßen hatte einen hohen Wert in unserer Gemeinde, aber bei mir muss ich ehrlich sagen, dabei blieb es auch. Ich saß dann sonntags da und mit den Gedanken war ich häufig woanders, alle waren nett und freundlich zu mir, aber persönliche Beziehungen hatte ich nicht so richtig. Als ich 16 Jahre alt war ungefähr, habe ich mir vorgenommen, wenn du mal 18 bist und dann irgendwohin zum Beispiel studieren gehst oder eine Ausbildung machst, dann gehst du aus der Gemeinde weg. Ich hatte mir das vorgenommen, nicht weil die Gemeinde jetzt, weil die nicht unfreundlich waren zu mir, das meine ich gar nicht. Alle super nett, haben auch gefragt, wie es mir geht. Ich habe immer gesagt, gut, ne? Heute sagt man, läuft oder alles gut. Mein Papa hat irgendwann mal, als jemand das gefragt hat, wie geht's dir? Hat einfach schlecht gesagt und der andere ist weitergegangen. Ja, weil das ja schon so Standard wurde, dass man eigentlich immer gut hört und dann war es das auch mit dem Gespräch. Ja, kennt ihr das vielleicht? Weiß ich nicht. Also ich habe immer gut gesagt, mir geht's gut und dabei blieb es aber auch irgendwie. Und ich hatte den Eindruck, dass das in Gemeinde auch wirklich schwierig war. Man hat von der Kanzel wenig Persönliches erzählt. das war nicht so en vogue, das hat man nicht gemacht. Man hat aber auch wenig aus dem Privatleben der Leute gekannt. Meine Highlights von Gemeinde waren dann eher mal so ein Spielenachmittag, wo man ein bisschen lachen konnte, wo man wirklich ein bisschen was von dem anderen auch kennengelernt hat. Oder wenn man bei Leuten zu Hause war, ein bisschen erschrocken war ich bei manchen, muss ich sagen, dass das Zuhause-Leben im Glauben häufig irgendwie völlig anders war als in Gemeinde, aber das ist ein anderes Thema. Ich will damit sagen, ich habe mich selber auch nicht geöffnet. Und ich hatte irgendwie eine Art Doppelleben so ein bisschen. Gemeinde, nett und freundlich sein, ich wusste, welche Worte zu sagen waren, wie man betet. Aber ist das das, was Gemeinde ausmacht? Nein. Es geht darum, in privaten Beziehungen ehrlich und authentisch miteinander zu sein und daran zu wachsen. Und vielleicht geht es dir ähnlich, dass du sagst, ja, ist ja gut und schön, Markus, Glauben teilen, Leben teilen, aber mir fällt das schwer. Und weißt du was? Ich glaube, uns allen fällt das schwer. Vielleicht liegt es daran, dass du sagst, ja, in meinem Alter sind nicht so richtig Leute da. Und irgendwie, wenn ich versuche, dann ist man nicht so auf einer Wellenlänge. Vielleicht kennst du auch Menschen in Gemeinde, die findest du total anstrengend. Und deswegen hast du gemerkt, boah, ich weiß ich nicht, also ich verschließe mich eher und bleib anonym. Weil ich wurde letztens auch verurteilt oder ich wurde letztens auch enttäuscht. Und es führt dann immer dazu, dass man sagt, oh, ich habe mir irgendwas anderes bei Gemeinde vorgestellt und ich bleibe hier lieber ein bisschen verschlossen. Vielleicht fühlst du dich auch überfordert damit. Ja, Glauben teilen, Leben teilen, habe ich dazu überhaupt was zu teilen? In meinem Leben läuft es gar nicht so gut. Wie soll ich da was teilen? Aber weißt du was, wenn du diese Offenheit teilen würdest, dann wäre es häufig total heilsam, uns alle einfach darunter zu stellen und zu sagen, wir sind gar nicht perfekt und wir sollten uns auch überhaupt nicht so geben. Okay, deswegen das Motto. Und ich möchte anfangen heute mit dem ersten Teil und mit der Voraussetzung, wie wir dazu kommen können, Glauben und Leben zu teilen. Weil es ist tatsächlich eigentlich keine Sache von Aktionen. Also wenn wir über das nächste Jahr reden, reden wir nicht wieder über viele Aktionen, sondern es ist eigentlich eine Sache, die viel tiefer liegt. Und es geht um heute um das Herz. Paulus sagt in diesem Vers, den ich jetzt nochmal lesen möchte, in 1. Thessalonicher 2, Vers 8, in unserem Mottovers, so sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Das ist die Grundlage, das ist die Voraussetzung. Dafür, dass man Glauben und Leben teilt, liegt das viel, viel tiefer als irgendwie, dass ich euch sagen könnte, jetzt gibt es eine Technik oder so ein Tipp, dass ihr jetzt besser ins Gespräch kommen könnt oder so. Natürlich gibt es das auch, aber ich glaube, es liegt viel tiefer. Es liegt in unserem Herz. Und ich möchte heute das Herz von Paulus und das Herz von den Korinthern mit euch betrachten. Denn nicht mit den Thessalonichern, die Thessalonicher werden uns hoffentlich in dem nächsten Jahr noch mal ein bisschen intensiver begleiten, aber bei den Korinthern war das deutlich schwieriger. Paulus hat die Thessalonich-Gemeinde gegründet und auch die Korinther-Gemeinde, die lag ihm total am Herzen, aber bei den Korinthern war es sehr, sehr schwierig, diesen Glauben und das Leben zu teilen. Und ich möchte etwas lesen mit euch, das wird uns dann heute der Predigttext sein, aus 2. Korinther Kapitel 6, Vers 11 und dann auch nochmal das Ende des Abschnittes in Kapitel 7, Vers 2. Und Paulus schreibt dort an die Korinther in dem zweiten Brief, der eigentlich nicht sein zweiter Brief war, das erkläre ich gleich nochmal, sondern wahrscheinlich schon sein dritter, etwas und er sagt, was das Problem eigentlich ist, warum das so schwierig ist, Glauben und Leben zu teilen. Er sagt, er redet von sich und den Aposteln, wir haben frei und offen mit euch geredet, liebe Korinther. Wir haben euch unser Herz weit geöffnet. In unserem Inneren fehlt es nicht an Platz für euch. Eng ist es in euren Herzen. Es ist eng in euren Herzen. Und dann schreibt er ein paar Anweisungen, wo er sagt, das müsstet ihr eigentlich an euch ranlassen. Und dann endet er nochmal in Kapitel 7, Vers 2 mit diesem Gedanken. Und ich will nur diesen kleinen Satz lesen. Er fordert sie auf, öffnet doch eure Herzen. Was war passiert? Bei den Thessalonichern war es eine sehr intensive Beziehung. Wenn ihr den 1. Thessalonicher mal lest, und das könnte ja eine Möglichkeit sein, vielleicht in der nächsten Bibellese im Jahr 2020 den zu lesen, das ist genial, wie Paulus von ihnen schwärmt und wie sie eine Beziehung zueinander haben und wie sie wirklich Glauben und Leben teilen. Bei den Korinthern gab es ein Problem. Die Korinther hatten sich ganz schön verlaufen. Und Paulus schreibt ihnen Anweisungen in seinem ersten Brief und sagt, Leute, ihr könnt so eine Sexualmoral nicht leben. Ihr könnt nicht so leben. Und er schreibt ganz viele Dinge im ersten Korintherbrief. Und die Korinther haben daraufhin ihr Herz dicht gemacht. Dann gibt es sehr wahrscheinlich noch einen sogenannten Tränenbrief, einen zweiten Brief, der uns nicht überliefert ist in der Bibel, wo Paulus nochmal richtig intensiv die Korinther bittet und sagt, Leute, das geht nicht, ihr könnt nicht Christ sein und sagen, ihr seid Christen, aber ihr folgt Jesus gar nicht nach in eurem Leben. Euer mündliches Bekenntnis stimmt überhaupt nicht mit eurem moralischen Leben zusammen. Also und dann fleht er sie an und er ist richtig direkt und ehrlich, weil er nicht dazu gekommen ist, sie zu besuchen, und deren Herz macht sich weiter zu. Und im Hauskreis betrachten wir gerade den zweiten Korinther und es ist wirklich, wirklich schwierig. Und daran lesen wir, wie Paulus versucht, an ihr Herz ranzukommen. Und ich möchte drei Punkte mit euch jetzt betrachten, die unser Herz gegenüber anderen Geschwistern eng macht, dicht macht. Und zwar der erste Punkt sind Enttäuschungen. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Vielleicht bist du von Gemeinde enttäuscht worden, vielleicht auch schon woanders, von Christen. Ich habe meinen Satz gelesen, den liebe ich wirklich. Der stand auf so einem Auto hinten, vielleicht hast du es auch schon mal gelesen. Christen enttäuschen, Christus nie. Und das gefällt mir gut, weil wir Christen enttäuschen. Und die Korinther, die waren enttäuscht von Paulus. Die haben ihm nämlich, das liest man im ersten Kapitel nach, die haben Paulus vorgeworfen, du pass mal auf, dein Ja, das ist ja ein Nein. Und wenn du Nein sagst, dann ist das ein Ja bei dir. Also man kann sich überhaupt nicht auf dich verlassen. Und vielleicht kennst du sowas in Gemeinde auch. Du hast dich doch in das Team eingebracht und dein Ja ist plötzlich ein Nein, dann kommst du nicht. Oder du hast doch mir, wir haben doch letztens erst drüber geredet und jetzt redest du wirklich wieder was anderes. Und ich kann mich überhaupt nicht auf dich verlassen. Kennt ihr das? Auch vielleicht in anderen Beziehungen, das Enttäuschen, das brennt sich immer tief ein. Viel tiefer als das Positive, was man mit anderen erlebt. Und das ist schade, ja. Aber diese negativen Erlebnisse, die man hat, die brennen sich viel tiefer ein als die ermutigenden Zeiten zusammen. Das ist in der Ehe, Leute, häufig so, aber das ist auch in Gemeinde so. Vielleicht bist du, kommt es dazu, dass du sagst, ja, in der Bibel steht viel von Bruderliebe, aber soweit ich was gebe, werde ich irgendwie enttäuscht. Und dann fängt es an bei deinem Herzen, dass es sich eng macht. Das ist wie so, dass diese Enttäuschung sich so rumbinden und du merkst, irgendwie, na dann schließe ich mich lieber. Also wenn mich Leute ständig enttäuschen, dann verschließe ich mich lieber. Und so war das bei den Korinthern. Die haben gesagt, Paulus, du wolltest zu uns kommen, aber du bist ja gar nicht zu uns gekommen. Könnt ihr nachlesen in Kapitel 1 von 2. Korinther. Da muss Paulus sich also rechtfertigen, warum Gott es anders geführt hat. Also Enttäuschungen haben sogar die Apostel hervorgebracht. Aber das Problem ist, dass wir häufig gar nicht dahinter schauen, warum konnte der denn nicht kommen? Warum ist er denn schon wieder nicht gekommen, wie wir es eigentlich abgesprochen haben? Wir gucken leider häufig nicht dahinter. Und das führt irgendwie zur Distanzierung und unser Herz wird eng. Und eine zweite Problematik bei den Korinthern ist dann weiter aufgetaucht. Sie fingen an, über Paulus schlecht zu reden. Ja, dieser Paulus, da steht an einer anderen Stelle im 2. Korintherbrief, der tritt ja gewichtig auf in seinen Briefen, aber bestimmt, wenn der dann da ist, dann ist er immer ganz kleinlaut. Jetzt mit eigenen Worten wiedergegeben. Man steigert sich so ein bisschen rein. Man hat einmal eine Sache oder zwei, dreimal eine Sache erlebt mit jemandem, mit dem man eigentlich dachte, oh, das ist eine gute Beziehung. Und dann wurde man enttäuscht. Und dann fängt man an, ihn in so eine Schublade zu stecken. Und dann kommt wieder so eine Sache. Ja, ist ja typisch für den. Und dann tauscht man sich mit anderen über denjenigen aus. Nennt sich Gebetsanliegen, ist aber eigentlich Lästern. Also man tauscht keine Gebetsanliegen aus, eigentlich redet man schlecht über den anderen. Und das passiert, ich muss sagen, es ist eine der größten Schwächen von mir. Immer wieder, dass ich denke, boah, was ist, warum? Und ich verstehe den anderen nicht. Und dann fange ich an, hinterm Rücken mich darüber aufzuregen. Und ich habe mittlerweile angefangen zu sagen, ich muss Stopp sagen und mit demjenigen persönlich reden. Haben die Korinther aber nicht gemacht. Sie haben sich aufgeregt über Paulus, immer mehr reingesteigert, ihm unlautere Motive unterstellt. Und das, das, wenn du das hinterm Rücken machst mit anderen, dann ist es häufig, glaube ich, so, dass ich mich dadurch eigentlich besser machen möchte. Wenn ich den anderen schlechter mache, bin ich ja quasi der Geistlichere, der Bessere. Und das macht dein Herz noch enger für andere. Weil du sagst, boah, das kann ich nicht verstehen. Der andere, warum ist der so? Und es wird enger gegenüber demjenigen. Und ein dritter Punkt, den wir bei den Korinthern finden, ist von Anfang des ersten Briefes oder irgendwo dazwischen bis Ende, ist das Uneinsichtigsein. Paulus will zu ihren Herzen vordringen als eine geistliche Autorität. In Demut und Liebe macht er das. Also er macht das nicht von oben herab und sagt, in deinem Leben muss ich auch was ändern. Sondern Paulus macht das mit seinem Leben, mit seinem Herz. Aber die Korinther machen dicht. Die Korinther sagen, das sehe ich anders. Und das passt auch zu unserer Zeit, ja? Ja, du kannst das ja gerne so sehen, aber ich sehe das anders. Und dann sagst du, ja, okay, aber lass uns mal in die Bibel schauen. Brauche ich nicht. Ich sehe das anders. Doch, brauchen wir schon. Weil die Bibel und die Gemeinschaft soll ein Korrektiv für uns sein. Aber es ist schwierig, ja? Also werden wir mit der Zeit uneinsichtig. Leute versuchen mit Liebe auch uns Dinge zu sagen, Markus, wie du schlecht redest, ist nicht gut. Und ich sage, das stimmt gar nicht. Und dann fängt sich das an, immer weiter festzuziehen. Und wir bekommen so ein eingeengtes Herz durch schlechtes Reden über andere, weil wir enttäuscht wurden, vielleicht vorher. Das kann auch in anderen Beziehungen sein, nicht nur in Gemeinde. Und weil wir auch uneinsichtig sind. Weil wir sagen, ja, ich möchte mir eigentlich auch gar nichts sagen lassen, weil es ist ja immer schwer, sich was sagen zu lassen. Dann muss man ja irgendwie was zugeben und dann macht man sich ja irgendwie angreifbar und dann ist man irgendwie schwach. Und die Bibel sagt aber, Eisen schärft Eisen und ein Mensch schärft das Angesicht des anderen. Also wir schärfen und schleifen uns und schleifen tut ein bisschen weh. Aber so haben wir ein enges Herz. Und die Frage ist jetzt, wie wird unser Herz so weit, wie Paulus' Herz war? Das ist ja krass. Paulus hat das zu den Gemeinden gesagt. Unser Herz ist weit für euch, für die Thessalonicher, für die Korinther. Aber wie wird so ein Herz weit? Wie wird so ein Herz weit, damit ich bereit bin, mich überhaupt wieder zu öffnen? Wie wird das weit? Ich muss dir etwas ehrlich sagen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dir jetzt Tipps oder Tricks sagen kann, sondern ich glaube, weißt du was? Ich glaube, unser Herz ist verhärtet. Die Bibel spricht immer wieder von dem verhärteten Herz gegenüber Gott. Ein weites Herz gegenüber Menschen können wir nur bekommen, wenn das Herz nicht verhärtet ist gegenüber Gott. Ich glaube, wenn wir enttäuscht sind, dann projizieren wir unsere Erwartungen in Geschwister hinein. Kennst du das? Wenn es dir im Privaten nicht so gut geht, dann bist du auch unzufrieden über Gemeinde. Ist ganz klassisch. Immer wieder erlebe ich das, wenn es mir nicht so gut geht in Gemeinde, wenn es mir nicht so gut geht im Privaten, irgendwas läuft nicht so gut, bisschen spannungsvoll, sehr stressig, dann bin ich auch unzufrieden über Gemeinde. Dann sehe ich plötzlich alles Mögliche in Gemeinde, das läuft nicht gut, der war nicht da, das Bistro wurde nicht richtig besetzt und was weiß ich nicht alles. Die Musik war zu laut, die Musik war zu leise, es gibt ja immer was. Ja? Das erlebe ich, wenn ich also eigentlich meine Erwartung aus Gemeinde ziehe, dann werde ich immer enttäuscht. Wenn ich erwarte, dass Gemeinde mich füllt mit Liebe, dann habe ich einen falschen Zugang. Ich glaube, wer das Herz weit machen kann, nicht was das Herz machen kann, ist nur Gott. Ich glaube, wenn wir uns immer wieder vor Augen halten, ja, Christen enttäuschen, aber ich erziehe meine Liebe gar nicht aus Gemeinde, sondern ich ziehe meine Liebe und Anerkennung von Gott. Dann fordere ich nicht von der Gemeinde etwas ein und von anderen Geschwistern, dass sie mich perfekt lieben, mich perfekt annehmen, mich perfekt behandeln, sondern ich liebe, weil Jesus mich liebt, weil Christus mich befreit hat und seine Liebe in mein Herz geschenkt hat. Und wenn ich über andere schlecht rede, dann habe ich ja eben schon angedeutet, dann ist es, glaube ich, häufig, weil ich mich besser darstellen möchte. Aber das brauche ich gar nicht. Vor Gott brauchst du und brauche ich mich nicht besser darstellen. Denn Gott liebt dich so, wie du bist. Auch mit deinen Fehlern und er liebt auch übrigens die anderen mit ihren Fehlern. Und deswegen brauchen wir gar nicht schlecht zu reden, Weil Gott redet auch nicht schlecht von uns, sondern er liebt dich, so wie du bist, mit deinen Schwächen. So weit, wie du bisher im Glaubensleben gekommen bist, liebt er dich trotzdem, auch wenn es noch einige Schritte weitergehen muss. Und wenn wir das von Gott ziehen, dass wir sagen, okay, Gott, du liebst mich, wie ich bin. Ich muss nicht perfekt sein für diese Gemeinde, ich muss nicht perfekt sein für dich. Dann erwartest du es vielleicht auch nicht so sehr von anderen. Und Gott ist der Einzige, meines Erachtens, der Einzige, der unser Herz, was verhärtet ist, was zusammengebunden ist, wieder weich machen kann. Ich glaube, dass aus seiner Liebe unsere Liebe für andere entspringt. Ich glaube, sonst sind wir ohnmächtig. Wenn wir in unsere Gemeinde schauen, sind wir kein Club Gleichgesinnter. Wir sind so unterschiedlich. Und die Liebe, die wir füreinander, die die Bibel fordert, diese Bruderliebe, diese Geschwisterliebe, die kann nicht natürlich entstehen. Ich kann das nicht, du kannst das nicht, wir können das nicht von uns aus. Gottes Liebe führt erst zur Menschenliebe, führt zu der Liebe, die wir brauchen füreinander. Und wenn wir mal betrachten, wie sehr Jesus uns geliebt hat, wie er sich aufgegeben hat für uns, obwohl wir noch Feinde waren, obwohl wir ihn nicht gut behandelt haben, als er sich hingegeben hat, wo wir uns nicht interessiert haben, ob er das tut oder nicht, wo er uns liebt, obwohl wir ihn gar nicht richtig zurücklieben können. Wenn ich das begreife in meinem Herzen, dann sprengt das einfach alle Ketten. Dann sprengt das diese Fesseln. Dann ist es mir bewusst, dass Gott mich mehr liebt, als ich es jemals verdient habe. Und das kann mein Herz weit machen. Zu jeder Situation. Zu jeder Zeit, wo vielleicht auch eine Durststrecke in meinem Leben ist, wo eine Durststrecke in der Ehe ist. Wovon ziehe ich dann die Liebe? Sage ich, hey Partner, du musst mich mal mehr lieben mit meiner Liebessprache. Ich erwarte von dir das. Ich erwarte, dass du mein Liebestank füllst. Wisst ihr was, wenn Ehe und wenn Gemeinde so funktioniert, immer mit Erwartungen, dann machen wir uns kaputt. Und deswegen gehen auch so viele Ehen in Deutschland kaputt. Wir denken, wir brauchen irgendwie Verliebtheitsgefühle, aber was wir brauchen ist Liebe Gottes, die einfach bedingungslos ist, die uns immer wieder füllt. Und deswegen dieser Vers, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Zu Weihnachten oder zum Geburtstag habe ich meiner Frau diese Flasche geschenkt. Und ich liebe diesen Satz, oh, ich bin eins zu weit gegangen, ich liebe diesen Satz, love to love, geliebt, um lieben zu können, um zu lieben. Hey, das ist der entscheidende Punkt. Wenn mir bewusst wird, wie Christus mich liebt, und deswegen feiern wir so häufig Abendmahl, weil wir sagen, boah, was ist es für eine Liebe für mich? Und wenn mir das bewusst wird, dass Gott mich liebt, obwohl ich ihn enttäuscht habe, obwohl ich versage, obwohl ich Fehler mache, dann kann ich auch andere anfangen zu lieben. Nur aus dieser Liebe. Und die Bibel sagt auch noch, die Liebe Gottes ist ausgegossen, richtig ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir brauchen ein neues Herz und einen neuen Geist, der Geist, der das wegsprengen kann aus unserem Herzen, was uns ständig so eng macht, und Gottes Liebe füllt in unsere Herzen. Die Definition von Liebe ist in der Gesellschaft Verliebtheit. Also ich kriege das immer wieder mit, dass man sagt, okay, wir lieben uns nicht mehr. Und dann findet man irgendjemanden anderen Partner und dann entstehen solche Geliebtheitsfühle wieder. Und ich glaube, da liegt das große Problem unserer Gesellschaft, an der Definition von Liebe. Paulus war ja auch nicht verliebt in alle Korinther oder alle Thessalonicher. Das ist ja nicht das, was er sagen will. Sondern Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine bewusste Entscheidung. Christus für uns, das war seine bewusste Entscheidung. Und Liebe ist eine bewusste Entscheidung in den Ehepartner immer wieder, wenn man auch gerade sich nicht so geliebt fühlt. Liebe ist ein Schritt auf den anderen zu, in ihn zu investieren, obwohl er es nicht verdient hat. Das ist Agape, die hingegebene, die göttliche Liebe, von der die Bibel spricht. Und nur Gottes Liebe kann unsere Herzen so weit machen, dass alle Geschwister reinpassen. Das sind jetzt nicht alle Geschwister, das ist das Bild, wo der Boden noch nicht drin ist. Da sind nicht alle drin, drauf oder dabei. Aber ich glaube, Liebe ist die Grundlage, die Gottes Liebe in unserem Herzen zu haben. Und ich glaube, der Weg ist so simpel dahin und so schwer. diese Liebe Gottes immer wieder in sein Herz zu bekommen. Wisst ihr, was ich beobachte bei Paulus immer wieder, wenn es um seine Beziehung zu den Gemeinden geht? Ein Schritt, den er immer tut bei Gemeinden, ist, er betet für sie alle. Eine krasse Vorstellung, finde ich. Ich weiß nicht, wie groß die Gemeinden so waren, in Korinth, Thessalonicher, Kolosser. Ich glaube, bei Kolosser steht es zum Beispiel, oder bei Philippa, weiß ich nicht, wo es auch am Anfang steht. Häufig steht am Anfang, wir beten für euch alle. Oder in Gebeten sind wir mit euch verbunden. Und wisst ihr was? Ein weites Herz betet für die anderen. Ein weites Herz kann beten. Ein Bruder liegt dir auf dem Herzen, wenn du Gott in den Ohren liegst. Ein Bruder oder eine Schwester liegt dir auf dem Herzen, wenn du Gott in den Ohren liegst. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn wir anfangen, für andere in der Gemeinde zu beten, ändert sich der Blick von uns auf sie. Das ist mir so krass aufgefallen, wenn wir wirklich das schlechte Reden zum Beten plötzlich machen, dann merken wir, wow, beten könnten wir gar nicht so, wie wir reden. Ist euch das mal aufgefallen? Also mir ist das so aufgefallen, ja. Und dieses Gebet, was Paulus tut, ist für jeden Einzelnen. Ein Ältester in einer Gemeinde in Berlin hat 2016 auch am Ende des Jahres über Bruderliebe gepredigt und hat gesagt, liebe Geschwister, ich fordere euch heraus, dass wir im Jahr 2017 für jeden in der Gemeinde, jeder für jeden in der Gemeinde betet. Boah, stellt euch vor, das würden wir tun. Ich weiß nicht, ob du das tust. Ich tue es ehrlich gesagt nicht. Nicht für jeden. Aber wenn sich das, wenn das passieren würde in unserer Gemeinde, vielleicht wäre das die erste Aktion, die wir bräuchten, um unser Bild voneinander zu verändern, wie wir aufeinander zugehen oder auch eben nicht es nicht tun. Ein weites Herz betet, so wie Paulus es getan hat, und dann verändert sich der Blick. Ein weites Herz nimmt wahr, wie es dem anderen geht. Weißt du, wenn es dich nicht mehr interessiert, dass die Trauenden leiden, wenn es dich nicht mehr interessiert, dass die jungen Leute überfordert sind, wenn es dich nicht mehr interessiert, dass die alten Leute einsam sind, wenn es dich nicht mehr interessiert, dass die Ehepaare wirklich Unterstützung bräuchten, wenn dich das alles recht wenig interessiert und du aber immer nett und freundlich Hallo sagst, dann hast du ein kaltes Herz. Und das kalte Herz kann ich dir nicht wegsprechen oder wegpredigen. Das kalte Herz muss Gott verändern. Und ein weiches Herz, ein weites Herz, das kümmert sich darum, wenn in der ersten oder zweiten Gottesdienststunde jemand anfängt zu weinen. Dann geht es nicht mehr um das Programm hier vorne. Dann geht es um was ganz anderes. Es geht um den Menschen. Und ein weites Herz geht auf ihn zu und sagt, hey, kann ich was tun für dich? Nicht mit der Klöppel drauf, ne? Habe ich auch schon mal erlebt. Puff. So, ne? Oder da kommst du durch. Ich habe auch schon jemanden verloren in meinem Leben. Also, so bitte nicht, ja. Es geht um Einfühlsamkeit. Es geht um Zuhören, bevor man redet. Und ich sage das in wirklich nicht von oben herab, sondern ich muss das ganz viel lernen. Ich wünsche mir, dass es eine Bereitschaft da ist, Leute zu sehen in der Gemeinde, wie es ihnen eigentlich geht. Und man muss ja ehrlich sagen, das geht nicht nur in der kurzen Pause, auch wenn wir sie jetzt verlängern, bewusst auch, ja, sondern es geht auch nicht nach dem Gottesdienst, es geht irgendwie, wenn man sich wirklich interessiert für den Menschen. Und deswegen möchte ich zum letzten Punkt von diesem weiten Herz kommen. Ich glaube, ein weites Herz ist ein offenes Herz. Paulus hat es uns vorgemacht, hat immer wieder auch seine Schwäche zugegeben. Er hat gesagt, Leute, ich habe hier einen Stachel im Fleisch. Ich habe hier Dinge, die mich bewegen. Ich wollte euch mal ehrlich etwas sagen. Ich möchte euch was weitergeben. Ich möchte ehrlich sein. Paulus hat jetzt nicht nur einfach belehrt und gar nicht gesagt, was das mit seinem Leben zu tun hat. Er hat wirklich um die Geschwister gerungen. Er war ehrlich zu ihnen. Und meine Frau und ich haben letztes Jahr auch ziemlich darum gerungen. Sollen wir offen und ehrlich sein, als wir unser drittes Kind verloren haben oder nicht? Und wir haben uns dafür entschieden, meiner Frau ist das sehr schwer gefallen, euch das offen mitzuteilen, wie es uns geht. Und die Anteilnahme von euch, die war großartig. Die war großartig, die hat uns so getragen. Und ich sage das nicht zum Schleim oder so, es war wirklich so, diese Gebete von euch, diese Anteilnahme, jeder so, wie er es konnte. Manche wussten gar nicht, was sie schreiben sollten, was sie sagen sollten. Das ist völlig normal, das ist immer so, wenn Leid passiert. Aber dass überhaupt Anteil genommen wurde, liegt, glaube ich, daran, dass wir offen gesagt haben, wie es uns damit geht. Und das haben uns Leute danach auch gespiegelt, gesagt, ja, ihr habt geschrieben und darauf konnten wir reagieren. Und weißt du, ich träume davon, dass Gemeinde so ein Ort wird, wo man das gerne tut, wo man das teilt, wie es einem geht. Ganz tief drin. Nicht um sich großzustellen, zu sagen, ich wollte mal erzählen, was wir erlebt haben. Überhaupt nicht. Sondern um ein Stück Familie zu haben. Und in einer individualistischen Gesellschaft, wo die Single-Haushalte und die alten Menschen immer älter werden und teilweise ihren Partner verloren haben und Leute ganz viel alleine sind, da ist Gemeinde der Ort, wo Familie ist. Die Bibel schreibt so viel von Bruderliebe. In der Bruderliebe haltet an. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Die Bruderliebe aber bleibe. Es sind 2, 3 Verse, die mir jetzt in den Kopf kommen. Ja? Es könnten noch viel mehr werden und es werden 2020 sicherlich noch ein paar Verse euch begegnen, uns begegnen. Aber darum geht es in Gemeinde, eine Familie zu sein. Deswegen haben wir uns irgendwann mal vorgenommen, dieses Motto auch rüberzuschreiben, in deiner Gemeinde zu Hause. Weil du sagst, okay, es ist eben nicht dieser anonyme Ort, wo ich nur hinkomme, sondern ich darf hier sein, wer ich bin, aber ich bin auch offen und ehrlich und ich lasse auch zu meinem Herzen reden. Ich wünsche mir, dass du in dieser Gemeinde im Jahr 2020 ein Stück weit persönliche Beziehung findest. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du in den Hauskreis gehst, wo man sich öffnen kann. Natürlich kann man sich nicht zu jedem öffnen, das ist mir völlig klar. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du eine Kleingruppe findest. Das sind bei uns Hauskreise oder Zweierschaften, Dreierschaften mit Leuten, wo man eine enge, vertraute Beziehung hat. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du so einen Kreis aufsuchst. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du eine Mentoring-Beziehung anfängst. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du zu jemandem gehst und sagst, hey, darf ich dir ehrlich etwas teilen, was auf meinem Herzen liegt? Ich bin gespannt, was 2020 passiert. Und ich habe von Danny so ein kleines Plakat ausdrucken lassen. Und nach dem Gottesdienst habt ihr die Möglichkeit, wir holen gleich noch die Flipchart, zu diesen Worten, die mir für 2020 zu dem Motto eingefallen sind, noch einfach was dazu zu schreiben. Was ist dein Wunsch? Was kannst du dir vorstellen? Was ist dir gerade wichtig geworden aus der Predigt, aus dem Motto, aus diesen Gedanken, die dir im Kopf schweben? Und das schreibst du einfach dazu gleich. Die Zeit werden wir, dieses Plakat werden wir noch längere Zeit hängen lassen. Und ich möchte zum Abschluss, bevor wir gleich ein paar Lieder singen, die nochmal uns deutlich machen sollen, wie Gott uns liebt und wie er unser Herz verändern möchte, wie er es neu machen möchte, möchte ich dir noch etwas mitgeben. Wenn du merkst, ich habe Gottes Liebe in der Weise noch gar nicht so erfahren. Ich kenne theoretisch diese Geschichte vom Kreuz, ich kenne die Geschichte von der Geburt, ja, aber Gottes Liebe, so bedingungslos, habe ich noch nie so bekommen oder nie so empfunden. Dann kannst du gleich mitbeten, wenn ich bete und Gott sagen, Herr, fülle mich mit dieser Liebe, mit deinem Geist. Ich möchte mein Leben dir geben, neu werden, ein neues Herz bekommen. Alles, was mich bedrückt, alle Lasten, Sorgen und auch alle Schuld und alle Sünde möchte ich abgeben. Und du sollst in mein Herz kommen und es neu füllen mit Liebe. Dieses Angebot geben wir jeden Sonntag, weil es uns das Wichtigste ist und weil es uns die Grundlage ist für ein neues Leben in einer geschwisterlichen Liebe, in einer Liebe, die dazu führt, dass wir Leben und Glauben teilen. Ich möchte noch beten und ihr könnt dazu aufstehen, wenn ihr könnt. Vater im Himmel, es ist ein großes Privileg, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast, damit alle, die dir vertrauen, ein neues Leben bekommen, ein ewiges Leben bekommen. Jesus, du hast mich geliebt mit all meinen Fehlern und Schwächen, mit meiner Arroganz, mit dem Schlechtreden, mit der Überheblichkeit, mit der Oberflächlichkeit, mit der Härte manchmal. Und ich will gar nicht alles aufzählen. Jesus, du liebst mich, du liebst uns, du liebst jeden hier, auch egal wie er aufgewachsen ist, welche Vergangenheit er hatte. Und jetzt möchte ich beten, Herr, dass du unsere Herzen öffnest. Du klopfst an, Herr. Du möchtest uns neu machen, uns reinmachen, möchtest uns deine Liebe zeigen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns bewusst geliebt hast. Dass es eine Entscheidung war, uns zu lieben. Mit all dem, wer wir sind und dass du uns neu machen möchtest. Und deine Liebe gibst du uns und kannst du uns jetzt nochmal ganz bewusst machen, damit sie auch zur Liebe, zu einem weiten Herzen führt, Herr. Zu diesem weiten Herzen, das Paulus hatte für die Geschwister, obwohl sie ihm das nicht entgegengebracht haben in Korinth. Herr, lass uns das zum Vorbild werden. Ich möchte beten für aufgeweichte Herzen in unserer Gemeinde. Ich möchte beten für weiche Herzen persönlich, in Beziehungen. Ich möchte beten, dass wir kein Doppelleben führen, dass wir ehrlich und offen werden, dass wir uns anvertrauen und gegenseitig helfen und unterstützen. Herr, danke, dass du uns das gezeigt hast, und ich möchte beten, oder ich möchte auch nochmal Danke sagen für dieses Jahr, das auch Höhen und Tiefen mit sich gebracht hat, bei jedem Einzelnen von uns, auch in der Gemeinde. Und möchten dich bitten für das Jahr 2020, dass wir zusammenwachsen, denn du hast gesagt, dass sie an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass sie meine Jünger sind. Und das wünschen wir uns wirklich, dass wir ein Zeugnis deiner Liebe sind. Jesus, danke, dass du uns liebst. Amen. Bleibt gerne stehen, wenn ihr möchtet, und wir singen gemeinsam Lieder.